Guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich war vor einem Jahr schon mal da, zwei Stück weiter oben, meinte ich. Und habe die Begegnung mit euch allen sehr gut erlebt. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein kann. Ich bin hauptamtlicher Hausmann. Ich höre also heute nicht den Benz Friedli predigen, aber ich bin auch Hausmann. Ich bin 15 Jahre bin ich in der FWG in Kloten als Pastor tätig gewesen, habe dann aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Und jetzt bin ich hauptamtlicher Hausmann, wie gesagt, und nebenbei bin ich als Autor und theologischer Dozent tätig. Und ab und zu unterwegs in verschiedenen Kirchen zum Predigen. Und ich freue mich, es ist ein Vorrecht, heute Morgen bei euch zu sein. Ich werde euch den Predigtext lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 17. Von Vers 17 an bis Kapitel 4, Vers 2. Wir werden später den Text auf der Leinwand haben. Ich möchte euch einfach mal bitten, zuzuhören und den Text auf euch zu wirken. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie ich, sagt der Apostel Paulus. Ich habe es euch schon oft gesagt, und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden, und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine ganze Freude, die Krönung meiner Arbeit. Bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn. Evodia und Syntyche sollen sich wieder vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Syzygus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden gemeinsam mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihre Namen in das Buch des Lebens eingetragen. So wie unser Predigttext. Wenn wir den Text verstehen wollen, ist es gut, wenn wir ein paar Verse zurückgehen und den Zusammenhang anschauen. In den Versen vorher redet Paulus über das Ziel, das wir als Christen haben. Vers 13. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und dann schließt Paulus die Gedanken ab mit dem Satz, bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Der Paulus spricht in diesen Versen ein Problem an, das es damals gegeben hat und das es heute auch gibt. Es gibt Menschen, die einen guten Anfang im Glauben machen. Sie fangen an zu laufen, aber irgendwann gehen sie nicht mehr weiter. Sie verlieren ihr Feuer, sie verlieren ihre Überzeugung und einige verlieren ihren Glauben. Ich kenne Geschichten von Leitenden, von Christen, die leitende Aufgaben hatten, die wunderbare Begabungen hatten und dann Knall auf Fall ihre Familie verlassen und dem Glauben zurückgekehrt haben. Ich kenne andere, die sind feurig in ihrem Glauben, die haben sich in der Kirche eingesetzt, aber dann hat das Feuer immer mehr abgenommen. Es hat keinen Knall gegeben und keinen Fall, aber das Feuer vom Glauben hat immer weniger gebrannt und irgendwann ist es verloschen. Vielleicht kenne ich dir auch so Geschichten. Es gibt so Geschichten heute, und das hat sie gegeben in den Tagen der ersten Christen. Und darum, denke ich, schreibt der Paulus über das Problem. Nicht jeder, der einen guten Start anlegt, kommt auch ans Ziel. Wie können wir im Glauben auf Kurs bleiben? Das war die Frage, die sich mir gestellt hat, als ich mich mit dem Predigtext befasst habe. Ich möchte euch jetzt durch den Predigtext durchführen und versuchen, eine Antwort zu geben auf genau diese Frage. Wie können wir im Glauben auf Kurs bleiben? Vorher aber möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Im Herbst 1992 hat der amerikanische Yachtsegler Michael Plant eine Ein-Mann-Nordatlantik-Überquerung gestartet. Ausgangspunkt war New York. Sein Ziel war der französische Hafen Les Sables-d'Olonne. Der Plant war bestens ausgerüstet. Ihr seht, das ist das Schiff Coyote. Das Schiff war auf dem neuesten Stand der Technik. Es hat an Michael Plant an nichts gefehlt. Weder an Fachwissen, noch an Erfahrung, noch an technischer Ausrüstung. Es hat überhaupt keinen Grund gegeben, irgendwie besorgt zu sein. In den ersten Wochen ist alles nach Plan gelaufen. Aber dann, am 11. Tag, ist der Funkkontakt abgebrochen. Man hat eine Suchaktion eingeleitet und es ist das eingetroffen, was niemand für möglich gehalten hat. 400 Seemeilen vor den Azoren ist Michael Plant, seine Coyote, von einem Frachter gesichtet worden. Die Coyote ist kiel oben im Wasser getrieben, von Michael Plant keine Spur. Der Plant hat einen guten Anfang gemacht. Er hat die besten Voraussetzungen gehabt, es hat alles gut ausgesehen, aber er hat das Ziel nicht erreicht. Man kann als Christ einen guten Anfang machen, man kann die besten Erfahrungen haben, die besten Voraussetzungen mitbringen, es kann alles gut aussehen. Es ist keine Garantie, dass wir am Ziel ankommen. Ich glaube nicht, dass man einfach so vom Glauben wegkommt. Genauso wie niemand einfach so seine Familie verlässt. Es gibt immer einen Grund und oft sind es mehrere Gründe, die zusammenspielen. Die Gründe sind nicht immer sichtbar, aber sie sind da. Genauso war es auch bei Michael Plant. Wo die Yacht gesichtet worden ist, hat man sich gewundert, dass das Schiff kiel oben im Wasser treibt. Normalerweise sind Segeljachten kentersicher gebaut. Sie sind so gebaut, dass sich sie bei grössten Stürmen wie ein Stehaufmännchen immer wieder aufrichtet. Damit das möglich ist, braucht die Yacht mehr Gewicht unterhalb der Wasserlinie als oberhalb der Wasserlinie. Und aus dem Grund hat man Michael Plant sein Schiff mit einem 3 Tonnen schweren Ballast am Kiel befestigt. Und genau dort ist das Problem gelegen. Als man die Yacht gesichtet hat, hat man festgestellt, dass der 3 Tonnen schwere Ballast am Kiel weggebrochen war. Ein Windbö, ein starker Ozeanbrecher hat genügt, um das Schiff umzukehren. Wenn das passiert, geht es so schnell, dass keine Zeit mehr bleibt, das Notsignal abzusetzen. Und genau das ist an Michael Plant passiert. Ich glaube, dass die Geschichte uns etwas sehr Wichtiges über unser Leben als Christ lehrt. Ich werde später auf die Geschichte zurückkommen. Jetzt wollen wir zu unserem Predigttext gehen. In unserem Text geht es um die Frage, wie können wir im Glauben auf Kurs bleiben. Ich glaube, dass es die Frage war, die Paulus beschäftigt hat, wo er den Abschnitt vom Philipperbrief geschrieben hat. Er hat Philipper vor Augen, Philipper, wo er eine besonders enge Beziehung zu ihnen hatte, und er hat sich gewünscht, dass jeder einzelne von ihm im Glauben auf Kurs bleibt und das Ziel erreicht. Wie ist es möglich? Was braucht es, dass wir im Glauben lebendig bleiben? Was braucht es, dass du und ich am Hafen ankommen? Ich sehe in dem Text, den ich heute gelesen habe, 3 Ratschläge als Antwort auf diese Frage. Der erste Ratschlag: orientiere dich an Vorbilder. Orientiere dich an Vorbilder. Wenn du im Glauben willst, auf Kurs bleiben willst, brauchst du Menschen, wo du dich an ihnen orientieren kannst. Ich glaube, dass jeder von uns Vorbilder braucht. Der Paulus drückt es so aus: Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie meine Mitarbeiter und ich. Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Und jetzt wird der Paulus sehr konkret. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen: Hütet euch vor ihnen. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde genommen leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf der Erde. Wenn man die Verse liest, dann wird einem sofort bewusst, dass Paulus das Thema enorm wichtig war. Er fordert Philipper auf, sich ein Beispiel an ihm zu nehmen. Paulus ist interessanterweise nur ein paar Wochen in Philippi gewesen, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Aber er hat in diesen paar Wochen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es hat aber nicht nur den Paulus gegeben, sondern auch andere Leute, wo sich die Philipper daran ein Beispiel nehmen können. Es hat Leute gegeben, die haben sich an Paulus orientiert, in der Zeit, wo er in Philippi war. Sie haben sich von seinem Lebensstil anstecken. Sie haben seinen Glauben gesehen und haben sich gesagt, so will ich auch leben. Und der Paulus sagt jetzt, nehmt euch an diesen Leuten ein Vorbild. Ihr braucht Vorbilder, um im Glauben auf Kurs zu bleiben. Das Thema ist dem Paulus so wichtig, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Wir haben gelesen, es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich glaube, dass dem Paulus da nicht darum geht, was die Leute glauben. Es gibt Leute, die glauben an Gott, sie glauben an Jesus, sie glauben an die Bibel, aber sie leben nicht danach. Christsein ist nicht nur ein Glaube, Christsein bedeutet nicht nur, dass ich von gewissen Sachen überzeugt bin, Christsein ist schlussendlich ein Lebensstil. Christsein bringt eine ethische Verpflichtung mit sich. Der Paulus sagt, wer glaubt, aber nicht lebt, was er glaubt, ist im Grunde genommen kein Christ, sondern ein Feind vom Kreuz. Wie wichtig an Paulus das Thema ist, das zeigt sich, wenn er schreibt, ich habe es euch schon oft gesagt. Das war also schon ein Thema, wo er in Philippi war. Aber jetzt, wo er den Brief schreibt, beschwöre ich euch sogar unter Tränen, hütet euch vor ihnen. Es geht an Paulus da nicht darum, dass wir irgendjemanden im Glauben abschreiben. Ich glaube, wir sollten niemanden zu keinem Zeitpunkt im Glauben abschreiben. Es geht an Paulus um etwas anderes. Der Paulus will den Philipper deutlich machen, schaut gut darauf, wer Einfluss auf euer Leben hat. Menschen, die das eine sagen und das andere tun, die bringen euch vom Kurs ab. Die bringen euch ein geistliches Koordinatensystem durcheinander. Orientiert euch an Menschen, die leben wie ich. Wir brauchen Vorbilder. Mein Vater ist für mich so ein Vorbild. Je älter dass ich werde, je mehr wird mir bewusst, dass ich enorm dankbar sein dafür. Mein Vater ist mir vor allem ein Vorbild in Sachen Lernbereitschaft. Er wird bald 83, aber in seinem Geist ist er noch lebendig und formbar. Er hat nie aufgehört zu lernen. Er hat nie aufgehört, im Glauben zu wachsen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Als ich vor 5 Jahren mein Buch «Himmelstöchter» geschrieben habe und das erschienen ist, hat er es mit Interesse gelesen. Ich weiss, dass es auch hier in der Gemeinde von einigen gelesen wurde. Ich gehe in diesem Buch durch die Bibel durch und zeige, wie Gott Männer und Frauen braucht, um mit der Gemeinde zu lehren und zu leiten. Als mein Vater das Buch gelesen hat, hat er mir zu verstehen gegeben, du bist in einigen Punkten ein bisschen weit gegangen. Und das hat seinen Grund gehabt, dass er die Bemerkung gemacht hat. Mein Vater ist in einer Hauskirche aufgewachsen, wo die Frauen im Gottesdienst weder haben lehren noch reden, sie hat nicht einmal beten. Und das hat mein Vater geprägt. Im Laufe der letzten Jahre haben wir immer wieder mal über das Buch geredet. Es hat ihn beschäftigt. Wir haben unser Verständnis austauscht über verschiedene Bibelstellen. Und ich habe gemerkt, dass sich mein Vater in dieser Zeit immer mehr der Sicht in dem Buch angenähert hat. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ein wunderbares Beispiel, wo ich mir nehmen kann. Mit 80 verändere ich deine Meinung nicht mehr, oder? Mein Vater schon. Heute sagt er immer wieder mal, bring ein paar Bücher mit, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Ich kenne ein paar, die haben es nötig. Es geht mir jetzt nicht darum, wer bei dem Thema recht hat oder nicht, sondern ihr merkt, es geht mir um die Lernbereitschaft. Dass jemand da ist, der schon seit 80 Jahren mit Jesus unterwegs ist, der sich als Christ versteht und nicht mit 70 aufgehört hat, wachsen im Glauben, sondern mit 80 immer noch dran ist. Das ist für mich ein Vorbild. Es ist ein Ausdruck von einem lebendigen Glauben und tief in mir innen habe ich mir gesagt, das will ich auch haben, wenn ich einmal so alt bin. Wir brauchen Vorbilder. Und ich hoffe, dass viele von euch Vorbilder haben, aber selber auch Vorbilder sind für andere Menschen. Vorbilder helfen uns, dass unser geistliches Koordinatensystem nicht durcheinander kommt. Und darum möchte ich euch den Rat geben, sucht Vorbilder, verbringt Zeit mit ihnen. Das prägt uns, das haltet uns auf Kurs. Und wenn es schwierig ist, so Leute zu finden, dann ist eine Möglichkeit, dass man gute Biografien liest. Von Menschen, die uns im Glauben vorangegangen sind. Eine gute Biografie ist wie das Zusammentreffen mit einem alten Freund. Es kann uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Zurück zu unserem Predigttext und zum zweiten Ratschlag von Paulus. Kenn das Ziel. Kenn das Ziel, wo du hin willst. Der Paulus hat gesagt, dass es Menschen gibt, wo wir uns nicht zum Vorbild nehmen sollten. Zu diesen Menschen gehören Christen, die irdisch gesinnt sind, wie es der Paulus ausdrückt. Sie denken an nichts anderes als das Leben auf dieser Erde. Wir dagegen, sagt der Paulus, und mit dem sind wir beim nächsten Abschnitt, wir dagegen, Vers 20, wir haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Die Verse sind so etwas wie eine Kurzformel der christlichen Hoffnung. Jetzt kann man die Verse leicht falsch verstehen. Wir hören das Wort Himmel und machen uns unsere Vorstellungen davon. Eine weit verbreitete Vorstellung ist, dass wir nach unserem Tod als Seele in den Himmel gehen. Wir lassen unseren Körper hinter uns und werden zu Seelen, die in alle Ewigkeit weiter werden leben. Was machen wir dort? Lieder singen, böse Zungen sagen, Schäfli zählen und Wülchli schieben. Das klingt nicht sehr attraktiv, oder? Das klingt nicht wie ein Ziel, wo es sich lohnt, dass man auf Kurs bleibt dafür. Und Gott sei Dank ist das auch nicht unsere Hoffnung, die der Paulus da davor redet. Er redet vom Himmel, ja, aber der Paulus versteht etwas ganz anderes darunter. Der Paulus sagt, dass wir Christen darauf warten, dass Jesus vom Himmel her auf die Erde zurückkehrt. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Das bedeutet, dass die Geschichte, so wie wir sie heute kennen, nicht endlos weitergeht. Das Leid auf dieser Welt, die Ungerechtigkeit auf dieser Welt, wird nicht ewig so weitergehen. Das, was wir Geschichte nennen, wird zu seinem Ende kommen, wenn Jesus Christus sichtbar erscheint. Was wird passieren, wenn Jesus erscheint? Jesus wird unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln. Unser Leben ist vergänglich. Wir sind vertraut mit Krankheit, mit Schmerzen, mit Tablettenschlucken. Wir werden immer älter und eines Tages zerfallen wir zu Staub. Unser Leben, unser Körper ist hinfällig und sterblich, wie es der Paulus sagt. Wenn Jesus kommt, wird es zu einer grossen Verwandlung kommen. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Der Paulus sagt etwas ganz Unglaubliches, etwas, was man nur im Glauben richtig erfassen kann. Unser Körper, der bei unserem Tod zu Staub zerfällt, wird von Gott verwandelt werden. Er wird nicht abgeschafft werden, er wird nicht vernichtet werden, er wird verwandelt werden. Wir werden nicht zu gestaltlosen Seelen, wenn wir in den Himmel gehen. Wir werden zu neuen Menschen mit einem neuen, herrlichen, unvergänglichen Leib. Genau der Leib, den Jesus hatte, als er vom Tod auferstanden ist. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Ziel. Dafür lohnt es sich, auf Kurs zu bleiben. Das, meine Freunde, das ist unser Hafen, den wir anwenden. Mein Vater erzählt gerne Witz und ich glaube, ich habe da einen, der dazu passen würde. Der kleine Peter ist im Kids-Treff und es geht um den Himmel. Und die Kids-Treff-Leiterin sagt, wer von euch Kind will in den Himmel? Alle heben die Hand auf, außer der kleine Peter. Sie schaut den Arm, fragt, Peter, willst du nicht in den Himmel? Und er sagt, ja schon, aber ich habe gemeint, sie suchen die Zähne, ich fühle gerade jetzt. Die Bibel sagt, dass das, was wir traditionell den Himmel nennen, nichts anderes wird sein als eine völlig erneuerte Erde, eine völlig erneuerte Schöpfung, wo wahrhaft himmlische Zustand herrscht. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Wir werden völlig verwandelt werden. Wir werden frei sein von Krankheit und von Vergänglichkeit. Das, was wir das ewige Leben nennen, wird ein wirkliches Leben sein. Ich glaube, dass wir im Himmel werden essen, wir werden arbeiten. Für die einen ist das eine gute, für die anderen eine schlechte Nachricht. Wir werden kreativ sein. Wir werden zum ersten Mal, und das scheint mir entscheidend zu sein, zum ersten Mal werden wir voll und ganz und ohne Einschränkung der Mensch sein, wo Gott uns dazu geschaffen hat. Und das wird sich wunderbar anfühlen. Wir werden in einer neuen Schöpfung leben, die von aller Vergänglichkeit befreit und von jeglicher Ungerechtigkeit gereinigt ist. Und die neue Schöpfung, die wird eine Schöpfung sein. Und zu einer Schöpfung gehört Wachstum, Kreativität und Veränderung. Es wird buchstäblich himmlisch sein. Wir werden in ein Abenteuer hineingehen, wo wir da nur ganz wenige Ahnung davon haben. Wir werden die Unendlichkeit der Zeit haben, um die neue Schöpfung zu erforschen und zu geniessen, wo Gott wird schaffen. Das ist es, was Paulus daran denkt, wenn er sagt, dass wir unsere Heimat im Himmel haben. Der Paulus denkt an ein Abenteuer, das unsere kühnsten Vorstellungen total übertrifft. Und jetzt verstehen wir auch besser, warum der Paulus am Anfang hat können sagen, ich will vergessen, was hinter mir liegt, ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Wenn du weißt, was dich am Ziel erwartet, dann wirst du alles daran setzen, um auf Kurs zu bleiben. Unser Predigttext enthält noch einen dritten Ratschlag, einen, der ganz einfach daherkommt, sodass man ihn fast überhören kann. Leb in Gemeinschaft. Leb in Gemeinschaft. Wir brauchen alle Gemeinschaft, um auf Kurs zu bleiben. Kapitel 4, Vers 1. Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freunde, mein ganzer Stolz, die ich von Herzen liebe. Schlüsselwort von diesen Versen und von denen, die kommen, ist das Wort Gemeinschaft. Der Paulus fordert Philipper auf, fest im Glauben an Gott zu bleiben. Wenn man das wörtlich übersetzt, heisst das, steht fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das, was das Leben als Christ im Innersten ausmacht, das ist Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Christsein ist im Innersten Freundschaft mit Gott. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Es bedeutet, ihm zu vertrauen. Es bedeutet, mit ihm zu rechnen. Es bedeutet, mit ihm alles zu teilen. Wenn dich etwas beschäftigt, dann teilst du es mit Gott. Wenn du Pläne hast für Ferien oder für eine Ausbildung oder eine Anschaffung, teilst du es mit Gott. Leb in Gemeinschaft mit dem Gott, wo du an ihn glaubst. Wenn du Sorgen hast, teilst sie mit Gott. Du verstehst etwas nicht, etwas bedrückt dich, leg es Gott an. Auf diese Art und Weise können wir in allem, was uns beschäftigt, die Gemeinschaft mit Gott leben. Das gilt auch dann, wenn wir versagen. Dann teilst du es mit Gott. Da bin ich Gott, mit all meinen Fehlern. Ehrlich wert am längsten gilt auch für den Glauben. Und dann fügt der Paulus etwas hinzu. Er ist immer noch beim Thema Gemeinschaft. Vers 2. Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Die haben das offenbar Streit gehabt. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Syzygus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Christsein bedeutet nicht nur Gemeinschaft mit Gott zu haben, es gehört genauso dazu, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Gemeinschaft, das ist kein nice to have, das ist ein must. Wir sehen da, wie der Paulus sich darum bemüht, dass die Philipper eine lebendige, eine echte, eine tragfähige Gemeinschaft haben. Das war schon das Thema von Kapitel 2 und jetzt kommt der Paulus nochmal darauf zu reden. Der Paulus sagt nicht, zieht euch jede Woche eine gute Predigt im Internet ein, dann habt ihr Futter für eine Woche. Nein, der Paulus sagt, du brauchst Gemeinschaft. Leb in Gemeinschaft. Gott hat dich zur Gemeinschaft berufen, auch mit seiner geistlichen Familie. Und die Gemeinschaft ist so wichtig, dass wir im Glauben auf Kurs bleiben können, dass es sich lohnt, auch Unstimmigkeiten auszuhalten. Der Paulus wird sehr konkret. Er sagt, Evodia und Syntyche sollen sich wieder vertragen. Und er sagt auch, dass der Syzygus, einer von seinen Mitarbeitern, ihnen dabei vielleicht helfen kann. Warum sagt der Paulus das? Er sagt, weil er gewusst hat, wenn du im Glauben auf Kurs bleiben willst, musst du in Gemeinschaft leben. Ich habe beobachtet, dass Leute, die vom Glauben abkommen, irgendwann nicht mehr regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Und irgendwann kommen sie nicht mehr in die Kleingruppe. Meistens, weil sie von Christen enttäuscht worden sind. Und meistens geht es vergessen, dass sie ja Auserwählte sind, die andere enttäuschen. In Gemeinschaft bleiben kann mühsam sein. Es ist einfacher, Konflikten auszuweichen, als Konflikte zu lösen. Und trotzdem brauchen wir Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft, wenn wir im Glauben auf Kurs bleiben. Ich möchte zurückkommen auf die Geschichte mit dem Michael Plant. Der Michael Plant ist nie in Frankreich angekommen. Er ist nie gefunden worden, bis heute nicht, und man hat ihn nach einiger Zeit für tot erklärt. Der Michael Plant ist auf Kurs geblieben, bis sein Kiel abgebrochen ist. Seine Yacht ist manövrierunfähig geworden und der Gewalten vom Ozean schutzlos ausgeliefert gewesen. Warum ist der Kiel so wichtig? Kommen wir nochmal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Damit der Hochseejacht der enormen Kräfte trotzen kann, die dort aussen herrschen, braucht sie mehr Gewicht unterhalb der Wasserlinie als oberhalb. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist so eine Yacht. In der unteren Hälfte vom Rumpf seht ihr einen Doppelstreifen. Der markiert die Wasserlinie. Wenn das Schiff im Wasser ist, sieht man nur das, was über der Wasserlinie ist. Ein Teil vom Rumpf, man sieht die Reling, die Kabine, die Masten und so weiter. Das kann alles gut aussehen. Das kann perfekt ausgerüstet sein. Wenn unterhalb der Wasserlinie nicht mehr Gewicht ist als oberhalb, dann kommst du mit so einer Yacht an einem lauen Sommernachmittag von Zürich nach Rappi, aber nicht von New York auf Frankreich. Ich sehe hier den Kiel mit dem Ballast unten dran. Im Fall von Michael Plant sind das 3,5 Tonnen. Ich glaube, dass gerade das Bild von dem Schiff uns etwas Wichtiges über den Glauben lehrt. Wir brauchen mehr Gewicht unterhalb der Wasserlinie als oberhalb. Wir brauchen mehr Gewicht im Verborgenen von unserem Leben als in dem, was in unserem Leben sichtbar ist. Warum ist das so? Weil in deinem und meinem Leben mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwann ein grosser Wellenbrecher als Schiff schlägt und es droht, unter Wasser zu drücken. Das passiert garantiert. Wenn du dann unter der Wasserlinie mehr Gewicht hast als oberhalb, dann kann sich dein Schiff wieder aufrichten. Wenn nicht, dann gehst du unten. Es gibt Sachen in unserem Leben, die befinden sich über der Wasserlinie. Zum Beispiel Erfolg. Oder Gesundheit. Oder Ansehen und Aussehen. Oder unsere Fähigkeiten. Oder das Geld, das wir verdienen. Das sind alles Sachen, die über der Wasserlinie von unserem Leben liegen. All die Sachen, die ihr da vorne seht, die sind nicht schlecht. Die sind ein Geschenk von unserem Schöpfer. Im Beruf erfolgreich zu sein, ist eine gute Sache. Ich kenne Menschen, die sehr erfolgreich sind, die sehr viel Geld verdienen. Und einige von diesen Leuten machen mit ihrem vielen Geld enorm viel Gutes, auch für das Reich Gottes. Ich habe eine grosse Achtung vor Menschen, die gut mit ihrem Geld umgehen können und mit dem anderen zum Segen werden. Aber das Geld hält dich nicht auf Kurs. Keine Sekunde. Es ist etwas, das oberhalb der Wasserlinie liegt, und nicht unterhalb. Fähigkeiten haben ist etwas Wunderbares. Ein Instrument zu beherrschen, eine tolle Stimme zu haben, ein Buch zu schreiben, herausragend im Sport zu sein, das sind wunderbare Sachen. Das sind Fähigkeiten, die Gott uns gibt. Das ist ein Ausdruck davon, wie es der Psalm 8 sagt, dass Gott uns mit Herrlichkeit gekrönt hat. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Die grösste Fähigkeit haltet dein Schiff nicht auf Kurs. Keine Sekunde. Es liegt oberhalb deiner Wasserlinie. Das, was uns auf Kurs haltet, sind Sachen, wie wir es im heutigen Predigttext gesehen haben, und die liegen alle unterhalb der Wasserlinie. Vorbilder haben. Gemeinschaft mit Gott pflegen. Ein Teil der Familie Gottes zu sein und mit dem eine Gemeinschaft auszuhalten. Lernbereit sein. Ich habe euch ein Beispiel von meinem Vater erzählt, der lernbereit ist. Das ist etwas, was unterhalb der Wasserlinie von seinem Leben ist und ihn seit 80 Jahren auf Kurs behalten. Ehrlich sein, demütig sein vor Gott und den Menschen. Das sind Sachen, und es gibt noch mehr, die sind für unser Leben wie der Kiel für die Yacht. Wenn du mehr Gewicht unter der Wasserlinie hast als oberhalb, dann bleibt dein Schiff im grössten Sturm auf Kurs, garantiert. Und so möchte ich dich zum Schluss fragen, wenn du das anschaust, hast du mehr Gewicht oberhalb der Wasserlinie von deinem Leben oder unterhalb? Wenn du da ankreuzeln müsstest, wo ist viel Gewicht in meinem Leben? Oben oder unten? Was würde rauskommen? Nochmal, das, was oberhalb der Wasserlinie von unserem Leben ist, ist nicht schlecht. Das gehört zu den guten Sachen, die der Schöpfer uns gegeben hat. Sie machen das Leben angenehm. Und mit einigen von diesen Sachen können wir Menschen dienen. Aber sie halten uns nicht auf Kurs. Keine Sekunde. Und vielleicht redet jetzt eins von diesen Themen zu dir und du merkst, da habe ich zu wenig Gewicht. Wenn du merkst, dass du mehr Gewicht über der Wasserlinie hast als unterhalb, dann muss das Schiff aufs Dock. Dann musst du in dich gehen und bestimmte Gewicht über Bord werfen und andere Gewicht an Bord nehmen. Und so würde ich dich bitten, wenn Gott zu eins von diesen Sachen zu dir geredet hat, dann unternimm etwas. Geh nicht einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Gott hilft gern beim Umverteilen von Gewicht. Gott hilft gern beim Umverteilen von Gewicht. Nehmt das mit als Gedanken in den Tag, in die neue Woche. Ich will beten, dass Gott das braucht, zu euch redet und dort, wo ihr merkt, dass eine Veränderung, eine Gewichtsverteilung nötig ist, dass er euch Gnade und Kraft gibt, das anzupacken. Lasst uns beten. Wir danken dem lebendigen Gott, dass das Schiff von unserem Leben darf auf Kurs bleiben durch deine Gnade. Und ich bitte dich, dass alles, was zu dem nötig ist, dass wir auf Kurs bleiben in unserem Leben, von jedem von da innen, auch von mir, dass das vorhanden sein darf. Hilf uns beim Umverteilen von Gewicht, wenn das nötig ist. Danke, dass bei dir immer die Möglichkeit ist, zu sagen, da kann ich etwas neu gewichten. Danke für deine Gnade, die weit langt. Für deine Güte, die uns zur Umkehr führt. Für dein Wohlwollen uns gegenüber. Und danke, dass wir eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die nicht ein Trostpflaster ist, sondern real und richtig und wunderbar. Wir wollen miteinander deinen Namen loben. Amen.